So, da sind wir wieder. Guten Tag. Mit einer Woche Pause dazwischen, aber trotzdem mit der mittlerweile gewohnten Besatzung, das heißt mit Basti Ulrich statt Xandi, der ist ja noch im EM-Wahn vom Fußball und Basti ist nach wie vor, man kann ihn genau hinhören, ich habe gerade Vogelzwitschern gehört in der Gartenhütte.
Ja, da bin ich wieder. Hallo, herzlich willkommen. Wir haben eine Woche Pause gemacht, weil wir uns dachten, bis dahin ist das bestimmt alles aufgeklärt beim DBB.
Ja, gut. Ja, also ja. Vielleicht sollten wir auch weiter einfach nur den Vögeln beim Zwitschern zuhören. Das
kann auch. Die sagen auf jeden Fall mehr zur Lage Saibu als der DBB selbst. Da kommt ähnlich viel bei rum.
Vor allem, ich habe einen Zilpzalp im Garten und der hat wirklich viel zu sagen. Also der macht ja immer nur dieses eine Geräusch, also zilp, 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 so ungefähr, heißt ja Zilpzalp. Und der macht das aber wirklich 2-3 Stunden am Stück. Das heißt, irgendwann ist die Romantik auch dann mal weg. Und ich denke mir, Junge, jetzt ist aber mal gut. Also der hat deutlich mehr zu sagen als der DBB und als viele andere. Ja, es ist ja, ich meine, ich weiß gar nicht, Basti, bist du jemand, der gerne streitet? Ich schätze dich so ein, dass du eher nicht so der Streithahn bist, oder?
Es kommt drauf an. Abhängig von der Situation bin ich durchaus als streitbar auch bekannt, aber das ist, wie gesagt, sehr, ja, kommt sehr stark auf die Situation. Es gibt bestimmte Situationen, in denen ich es für wert halte, mich zu streiten, und in manchen Situationen denke ich mir halt, ja, vielleicht kann man auch da einfach einen Haken dran machen dann.
Ja, also mein Problem ist, ich streite halt gar nicht. Also ich hasse Streit, ich bin harmoniesüchtig und finde es ja oftmals einfach auch, es bringt oft gar nichts, außer dass eben, was Streit eben mit sich bringt, am Ende zwei Parteien, die sich zerstritten haben. Also in dem Fall jetzt, was den DBB angeht, also wir haben ja heute, die Sache ist die, heute beginnt die Olympia-Qualifikation in Split mit dem Spiel Deutschland gegen Mexiko. Der Podcast wird nach diesem Spiel Deutschland gegen Mexiko online sein. Das heißt also, das Ergebnis steht jetzt fest, während die Abdis den Podcast hören. Aber zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Wir gehen davon aus, dass es ein deutlicher Sieg wird, denn die Mexikaner sind zweit, vielleicht auch nur drittklassig international. Aber die Vorfreude ist einem so ein bisschen genommen worden. Wie geht's dir dabei, Basti? Als totaler Basketball-Fan ja auch. Wie gehst du in diese Olympia-Quali? Ich meine, du wirst ja auch kommentieren, du wirst es begleiten.
Ja, ja, also das habe ich ja im letzten Podcast vor 2 Wochen schon mal angesprochen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich den Enthusiasmus herbringen soll, um ehrlich zu sein. Ich meine, das muss man dann wahrscheinlich von den anderen 11 Spielern abgreifen irgendwie, für die man sich natürlich schon freuen kann, dass sie bei der Olympia-Quali dabei sind und von denen man hoffen kann, dass sie gut unterwegs sind in der Olympia-Quali. Ich finde zum Beispiel das, was Basti Doret gemacht hat, das ist tatsächlich menschlich einfach ein großer Kerl, ne? Also der bekommt nochmal auf einer DBB-PK, in der er nicht beteiligt war, einen fetten Seitenhieb von unserem späteren Gast, da werden wir ihn übrigens auch drauf ansprechen. Und twittert dann aber trotzdem wieder, ja, gute Leistung der deutschen Mannschaft und so weiter jetzt. Ne, das ist, dafür bin ich kein groß genuger Mensch. Also dafür bin ich als Mensch einfach nicht gut genug, dass ich das hinbekomme, um ehrlich zu sein.
Ja, so ein bisschen Sorge habe ich auch vor 16.30 Uhr, 16.20 Uhr, um genauer zu sein, beginnt die Übertragung. Es ist, ja, man ist Berichterstatter, das heißt, man wird Bericht erstatten über das, was da sportlich passiert. Es ist ja so, also, Saibu hat sich nochmal geäußert. Es war ja so, dass es so eine Pseudo-Rechtfertigung gab in einem schummrigen Video auf einem noch schummrigeren Hotelzimmer von Saibu vor, weiß ich nicht, wann war das jetzt, war 2 Wochen.
Ja,
genau.
Und das war am Tag nach unserer letzten Podcast-Aufzeichnung, genau, an einem Mittwoch.
Und der Tenor war eigentlich von allen Seiten, dass sich Saibu, wenn er dann mitfährt zur Quali, nochmal äußern muss, um da Klarheiten zu schaffen. Das ist jetzt tatsächlich passiert vor, ich sag mal, 12 Stunden ungefähr über die Nachrichtenagentur dpa, mit der Saibu ein Interview geführt hat, gab es nochmal, wenn man so will, auf den allerletzten Drücker Aussagen von ihm, die so zu zitieren sind. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es wieder einigen Wirbel gab und so weiter und so weiter. Er hat sich von jeder Verschwörungstheorie losgesagt oder er hat gesagt, ich glaube an keine Verschwörungstheorien. Er hat das auch angeblich, wie er selber sagt, auf seinen sozialen Medien nie behauptet oder nie Verschwörungstheorien thematisiert.
Ja. Also die Aufzeichnungen sind nach wie vor da davon. Es gab das Video von ihm, wo er die Masken mit Maulkörben verglichen hat. Das geht schon sehr deutlich in diese Richtung. Wir haben es auch beim letzten Mal schon besprochen, dass man auch Symbolik in dieser Ecke gerne verwendet, um das, was man dann eigentlich inhaltlich vorhatte zu sagen, im Nachhinein wieder revidieren zu können, so genau wie es jetzt eben passiert im Moment. Dieses dpa-Interview ist keins, also das ist nochmal das Gleiche wie das, was er in diesem Video schon gesagt hat, das übrigens von der Timeline her vor seiner Anreise zum DBB aufgenommen wurde, was auch wieder überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was der DBB gesagt hatte, nämlich, dass es ein Gespräch geben wird und dann wird man an die Öffentlichkeit gehen. All das ist nicht passiert. Das war so ein, also so wie es von außen wirkt, also ich bin ja da nicht vor Ort, es ist so ein Handshake-Deal gewesen, ja, mach mal das, keine Ahnung, das wird dann schon passen. Jetzt stellt sich heraus, es passt halt dann so nicht. Also zumindest für ganz viele Leute, inklusive mir zumindest. Wir haben das ja alles schon in der letzten Podcast-Folge besprochen, mehr oder weniger. Aber man muss sich schon fragen, woher man diese... Und ich formuliere es jetzt so, wie ich das denke, woher man diese Arroganz nimmt. Das ist arrogantes Verhalten. Das könnte sich niemand, der in irgendeiner Art von Erklärungsnot gegenüber anderen steht, ansonsten leisten. Man stelle sich vor, ein Magenta-Sportkommentator würde jetzt auftauchen auf einer Bühne, wo er vor Corona-Leugnern spricht und vor Nazis, wie wir es ja schon aufgearbeitet haben. Glaubst du, Magenta Sport würde damit davonkommen, dass ich dann in meiner Gartenhütte so ein Video aufnehme, wo ich sag, nee, ich stehe total zu den Werten von Magenta Sport, was auch immer die sind. Und jetzt kommentiere ich Würzburg-Braunschweig am Wochenende. Also, kein Ding, ne? Servus.
Ja, es ist alles so ein bisschen in eine Richtung gegangen, die... wo man weiß, so ganz ohne Schrammen kommt man da nicht mehr raus. Egal, wie das jetzt läuft, auch wenn die sich Juheju Heisasa für Olympia qualifizieren. Dazu kam ja auch noch dann das neue Theater rund um Dennis Schröder. Also das war verglichen mit Saibu jetzt nicht die Welle, aber auch das ein bisschen seltsam. Schröder, der zur Mannschaft gestoßen ist, kurz nach dem Supercup und dann aufgrund der Tatsache, dass seine Versicherungsleistung astronomische Höhen angenommen hat und es nicht mehr bezahlbar war, dann doch wieder in den Sommerurlaub geschickt wurde. Auch das ist irgendwie alles so ein bisschen so gelaufen, dass man das Gefühl hat, wer kommuniziert da eigentlich wann mit wem?
Ja.
Und wir müssen ja so ein bisschen, hilft ja nichts, so ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Wir haben ein extrem wichtiges und interessantes Basketballjahr vor uns, auch was die Nationalmannschaft betrifft, weil wir im kommenden Jahr die EM haben im eigenen Land. Muss ja irgendwie weitergehen, ne? Hilft ja nichts. Also ja, es ist so ein bisschen ja, dieses Jahr, also der Karren ist im Dreck, jetzt ziehen wir ihn raus. Polieren hilft wahrscheinlich nicht.
Aber schau mal. Wenn der Karren im Dreck stecken würde und ich das Gefühl hätte, irgendwer bemüßigt sich gerade, ihn tatsächlich wieder rauszuziehen, dann wäre meine ganze Meinung zu dem Thema ja nochmal eine andere. Ich habe das Gefühl, dass da jemand den Karren in den Dreck gefahren hat und jetzt schieben 10 Leute den Karren noch weiter in den Dreck, sodass er endgültig versinkt.
Die andere Sache ist die, dass man an diesen Problemen, die in den letzten Wochen aufgetaucht sind, rund um den deutschen Basketball auch sehr gut erkennen kann, welchen Stellenwert der Basketball in der Öffentlichkeit hat, nämlich gar keinen. Also jedenfalls einen sehr geringen. Wäre das alles im Bereich Fußball oder rund um diese Fußball-EM passiert, nicht nur wäre die Bild-Zeitung explodiert und die sozialen Medien hätten sich übertroffen, es wäre auch eine komplette, ja, eine öffentliche Diskussion entstanden, aus die Reaktion hervorgerufen hätte. Das alles haben wir im Basketball nicht, weil die Medien sich eher Dreck scheren um Basketball. Das ist ja schon immer das Problem. Es gibt ja kaum Geschichten und rund um den Basketball.
Und ich bin tatsächlich so zynisch in dieser Angelegenheit zu vermuten, dass das Teil der Kalkulation war. Dass man gesagt hat, ja, Basketball interessiert ja eh keinen, wen wir hier nominieren. Also jetzt mal ehrlich, da schreiben ein paar Leute auf Twitter irgendeinen Scheiß und dann kommt der Podcast hier mit dem, wie heißt er nochmal, Kornmann und dem Ulreich, der früher bei Bayern im Tor stand.
Und widerstehen wird übrigens.
Und widerstehen wird und die sagen halt irgendeinen Scheiß, aber ja, letztendlich, who cares? Mm. Und ich glaube wirklich, dass das Teil der Kalkulation ist. Es tut mir wirklich leid, dass das jetzt so negativ ist alles, ne? Also wir haben nichts Positives. Also ich habe nichts Positives zu verkünden. Es ist
das einzig Positive ist, wenn man sich auf das rein Sportliche beschränken würde, also wenn man sich den Kader anschaut, der jetzt dann ab heute in Split um die Olympiateilnahme kämpft, dann muss ich sagen, wir haben eigentlich einen sehr guten Kader. Also jetzt rein sportlich gesehen, wenn man noch vor wenigen Wochen das Gefühl hatte, irgendwie kommt keiner, will keiner, kann keiner, so ist das dann doch halbwegs solide aufgestellt, sage ich mal. Also mit den üblichen Verdächtigen plus aber eben auch noch eine Mischung mit Mo Wagner dabei, mit Bonga dabei, also auch noch mit Spielern, die jetzt nicht immer zur Verfügung standen in der Vergangenheit aufgrund NBA-Umstände oder anderen Geschichten. Also rein sportlich gesehen, spannend.
Ja. Ja, aber das Problem ist ja, dass uns alles, die reine Sicht auf das Sportliche vollkommen genommen wurde. Also das ist ja genau das Problem. Wenn man Yoshiko Saibu nur anhand eines Statistikzettels bewerten würde, dann ist er natürlich ein super Basketballspieler. Ja. Niemand hat das jemals debattiert.
So. Da ruft, das haben wir auch ganz selten, der Gesprächsgast schon an. Armin ist am Telefon, richtig?
Jo, hallo.
Du wärst schon bereit?
Ich wäre bereit.
Gut, du bist nämlich auch schon auf dem Mischpult. Basti Ulrich ist noch an meiner Seite, mein werter Kollege. Wir haben schon ein knapp viertelstündiges Vorgespräch hier geführt. Armin Andres, DBB-Vizepräsident. Für den Bereich Leistungssport zuständig. Ich habe es mal so genannt, Armin, sowas wie Olli Bierhoff im Fußball. Korrigier mich.
Ja, ein bisschen übertrieben, glaube ich.
Aber so von der Funktion her einfach nah bei der Mannschaft, Bindeglied.
Ja.
Ja, also wir haben ja nicht die Vielzahl an Posten im DBB. Insofern kommen da viele Aufgaben zusammen, die dann am Ende bei dir landen.
Ja, auf alle Fälle. Ich zusammen mit meinem Sportdirektor.
Ganz genau. Armin, wir wollen ein paar Sachen aufarbeiten, die in den letzten Wochen passiert sind. Die Olympia-Quali. Darauf haben wir uns ja eigentlich die ganze Zeit gefreut und dann kommen plötzlich so ein paar Themen ums Eck mit unterschiedlichen Einschlagdimensionen, angefangen von der Suche hinter den Kulissen nach einem neuen Bundestrainer, Yoshi Saibu im Kader und Dennis Schröder, die On-Off-Beziehung. Fangen wir einfach vorne an, oder? Und beginnen bei der Sache mit dem Bundestrainer. Bring uns doch da mal auf den aktuellen Stand, wie die Situation rund um Henrik Rödl, rund um die Position des Bundestrainers ist. Wer wird ab 1. August die deutsche Nationalmannschaft trainieren?
Es ist so, ich fange mal wirklich so an. Henrik Rödl hat einen Vertrag bis 31.07. Er wird jetzt diese Qualifikation machen und sollten wir uns für die Olympiade qualifizieren, dann wird er weiter Bundestrainer bleiben bis nach der Olympiade. Die Situation ist einfach diese, dass Henrik Rödl natürlich jetzt jahrelang die Nationalmannschaft Vollzeit betreut hat und jeder Trainer will natürlich irgendwann in das Alltagsgeschäft und auch Henrik will irgendwann als Trainer eine Mannschaft betreuen, wo er das ganze Jahr auch für sich arbeiten kann und natürlich viel mehr Spiele coachen und sich weiterentwickeln will. Bei der Nationalmannschaft stehen halt 10 Spiele im Jahr an und da ist es natürlich, sagen wir mal, von der Praxis her sehr schwierig. Deswegen wird es so sein, dass Hendrik natürlich einen Verein sucht und wir nicht wissen, ist es machbar, beide Funktionen auszuüben. Deswegen hat man, glaube ich, ein offenes und ehrliches Gespräch geführt. Hendrik sucht einen Verein. Wir schauen uns jetzt mal parallel um. Das heißt aber nicht, dass Hendrik nicht bleibt.
Das heißt aber natürlich auch, das ist ja eigentlich, wenn man jetzt überlegt, man sucht und sucht und findet keinen. Zum einen, weil die BBL nicht will, dass ihre Vereinstrainer in die Funktion des Nationaltrainers wechseln oder man bekommt internationale Absagen. Das ist ja dann auch nicht der wahnsinnige Vertrauensvorschuss für eine Weiterbeschäftigung.
Nee, so sehe ich das nicht. Ich glaube, Hendrik weiß, dass hier das Turnier wichtig ist, dass auch Ergebnisse erzielt werden müssen. Insofern steht jeder Trainer, glaube ich, überall unter Druck und muss natürlich auch liefern. Und natürlich ist ein Gradmesser, wie wir hier das Turnier spielen. Das heißt nicht, dass auf den Sieg kommt es an, sondern die Mannschaft muss sich gut präsentieren, muss überzeugen. Und ich sag mal, wenn man unglücklich ausscheidet, dann ist es vielleicht was anderes. Aber nach der Pleite muss man ganz ehrlich sagen, Weltmeisterschaft, die ja, sagen wir mal, äußerst schlecht gelaufen ist, glaube ich, ist das eine Chance für ihn, sich zu präsentieren und auch, sagen wir mal, gewisses Vertrauen wieder zurückzubekommen. Und dann ist es so, dann sind alle Seiten offen. Mhm.
Ich habe es mit Basti gerade schon mal kurz mit dem Blick auf den Kader versucht, ja, so ein bisschen Vorfreude auszulösen, weil die ist ja getrübt worden durch diese Geschichte rund um Yoshi Saibu. Ja, um das jetzt wieder von ganz vorne aufzuzäumen, diese Geschichte. Es gibt jetzt noch ein aktuelles Interview bei der DPA, wo er sich noch einmal oder beziehungsweise eigentlich erstmalig von jedweden Verschwörungstheorien distanziert und sagt, es hat so alles nicht gegeben. Wie glaubwürdig ist das aus deiner Sicht und wie sehr hat das, ich formuliere es anders, wie sehr musste Yoshiko Saibu zu diesem Interview gedrängt werden?
Ja, wir haben ja die Anfangsgespräche mit Yoshi gesprochen und ich glaube, Joe Vogtmann hat ja auch ganz deutlich im Interview gesagt, dass Yoshi nochmal nachlegen muss, weil das, was er uns natürlich auch versichert hat und mit den Gesprächen, die wir geführt haben, haben wir immer gesagt, das ist okay für uns und auch für die Mannschaft, aber letztendlich muss er dann nochmal nachlegen. Ich glaube, er hat es mit dem Interview ehrlich und offen rübergebracht. Von dem her ist für uns das jetzt mal ad acta. Ich glaube, wir wollen oder wir brauchen eine Ruhe in der Mannschaft, so sieht es auch die Mannschaft. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal so ein Punkt obendrauf, dass er sich da jetzt nochmal richtig in der Presse geäußert hat.
Ja, also ich möchte da kurz einhaken. Dieser Tenor, das hat ja auch Hendrik Rödl nochmal gesagt, dass das zu der Sache jetzt mal aus seiner Sicht alles gesagt ist. Aber nun haben eben viele Leute den Eindruck, dass zu der Sache eben nicht, also bei Weitem nicht alles gesagt ist. Also wenn man dieses DPA-Interview liest, dann bekomme zumindest ich den Eindruck, dass da nichts wirklich hinzugefügt wurde zu diesem Video, das, wenn ich es richtig verstanden habe, ja aufgenommen wurde, bevor Yoshiko Saibu zur Nationalmannschaft gestoßen ist bereits. Also irgendwie hat man das Gefühl von außen, dass diese Aufklärung und die Distanzierung nicht wirklich so stattfindet, wie es der DBB öffentlich angekündigt hat. War das ursprünglich anders geplant? War was anderes kommuniziert? Oder war das schon immer, oder ist es so in dem Fluss entstanden?
Also ich muss jetzt mal sagen, ist egal, welches Statement jetzt kommt, es wird nie irgendeinen passen. Und es wird nie irgendeinen so gerecht sein. Deswegen haben wir als DBB gesagt, für uns und für die Mannschaft hat ja da mitentschieden, ist es so okay? Wir werden keinerlei Statement mehr dazu abgeben, weil es führt nur zu weiteren Diskussionen. Und ich glaube, wir brauchen jetzt unbedingt Ruhe. Wir spielen heute gegen Mexiko. eins der wichtigsten Spiele jetzt bei der Qualifikation. Und von dem her werden wir uns an keine Diskussionen mehr beteiligen.
Ja, aber das Problem dabei aus meiner Sicht ist ja so ein bisschen, dass die Leute, die für dieses Turnier tatsächlich großer Hoffnung waren, großer Vorfreude, also viele der Fans, und das merkt man ja auch bei den an den Reaktionen in den sozialen Medien, jetzt auf dieses Turnier so ein bisschen die Lust verloren haben. Ist das beim DBB keine, nicht in Erwägung gezogen worden?
Natürlich haben wir viele Überlegungen gehabt. Wir haben ja auch gerade am Anfang gesagt, dass wir Fehler gemacht haben. Das haben wir auch offen zugeben. Und wir haben auch versucht, das alles jetzt ein bisschen aufzuarbeiten. Nur jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel und das ist der Fokus für uns.
Was ist denn so ein bisschen das Learning? Also es ist ja wohl so gewesen, dass der DBB, ich weiß nicht, ob auch Henrik Rödl, von ihm ist ja relativ wenig bis gar nichts zu hören, überrascht gewesen sind über die Folgen, die eine Nominierung von Saibu für den Kader hatte. Was kann man da irgendwie schon eine Lehre rausziehen nach dem Motto, vielleicht muss das von der Kommunikation her, von der internen oder externen anders laufen?
Ja, das haben wir ganz offen kommuniziert, dass wir da Fehler gemacht haben. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht alles wieder zu wiederholen. Natürlich muss man das anders kommunizieren. Wir müssen auch besser vorbereitet sein. Wir müssen das besser aufarbeiten, öffentlicher machen, präsenter machen. Aber das ist eben nicht passiert. Und ich glaube, wir haben jetzt alles getan, was machbar ist. Und letztendlich ist es jetzt so, wie es ist. Und ich kann nur noch sagen, wir wollen uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren. Und das ist der Fokus jetzt.
Gab es eigentlich nochmal Kommunikation mit den, das war ja in dieser selben Pressekonferenz mit Joe Vogtmann, nochmal Kommunikation mit Basti Doret, der da mit so einem kleinen Seitentritt als verbitterter Spieler, weil er nicht mehr nominiert wird. Also gab es da nochmal irgendwas?
Also ich persönlich habe den Basti angefunkt. Ich werde nochmal ein Gespräch führen mit ihm, weil ich war ja derjenige, der ihn ein bisschen da angeschossen hat. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Basti. Wir werden das sicherlich klären und den ersten Schritt habe ich schon getan.
Gab es eigentlich rein sportlich gesehen keine Alternative zu Saibu, jetzt mal abgesehen von dem Querdenker-Wahnsinn?
Naja gut, wir kennen glaube ich alle Spieler, die so im erweiterten Kader sind und waren. Man muss ja sehen, dass leider mit Paul Zipser ein wichtiger Spieler ausgefallen ist, mit Ismet Akpinar, der ja die letzten Jahre immer dabei war, auf der Position gerade ein Spieler wegfällt. Man wusste nicht, was mit Dennis ist, was sich ja jetzt auch rausgestellt hat, was leider nicht funktioniert hat. Also man ist auf den Positionen ja generell ein bisschen dünn. Hollertz hat sich auch noch verletzt, leider Gottes in Hamburg. Also es ist eine rein sportliche Entscheidung vom Bundestrainer gewesen und von dem her, glaube ich, war es die richtige, weil er hat gezeigt, wie wichtig er sein kann.
Ja gut, aber den sportlichen Wert von Yoshiko Saibu hat ja nie jemand debattiert. Also, dass das ein super Basketballspieler ist, das wissen wir ja alle schon lange. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Ich bin nach wie vor so ein bisschen fassungslos darüber, dass man mit Werten argumentiert, die eine deutsche Nationalmannschaft vertritt und diese Werte dann nicht dargelegt werden in diesem Kader. Und meines Erachtens nach, das auch überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Jetzt zu sagen, ja, wir brauchen Ruhe, das ist ja klar, vor so einem Turnier, das versteht ja auch jeder. Aber ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen eine Wirkung, also dass hier so ein bisschen die Ursachen und die Wirkungen vertauscht werden. Denn die Unruhe, die ist nicht von außen reingekommen. Das waren nicht die Medien oder die Fans, sondern das war der DBB selbst. Und im Nachhinein wurde nichts unternommen, um das wieder rauszubekommen. Also wie will man denn jetzt Ruhe bei so einem Turnier erwarten? Das wird das ganze Turnier über Thema sein. Und selbst wenn man sich für Olympia qualifiziert, wird es auch nochmal Thema sein. Also wie will man denn damit umgehen?
Also das, glaube ich, stimmt nicht ganz. Wir haben ein klares Statement abgegeben in der Pressekonferenz. Wir haben klare Gespräche geführt. Wir haben hier vor Ort immer noch Gespräche geführt. Auch die Saibu hat selber mit den Spielern, mit der Mannschaft Gespräche geführt. Von dem her, glaube ich, weiß die Öffentlichkeit nicht genau, was intern alles angestrengt wurde. Wir können das auch nicht ständig publizieren, weil ich glaube, wie ich am Anfang gesagt habe, jedes Statement gibt ein Gegenstatement. Das ist nun mal so, besonders in den sozialen Medien. Und von dem her wollen wir und können auch nicht mehr jetzt irgendwelche Statements wieder abgeben. Ich glaube, das Interview spricht jetzt für sich. Und von dem her ist für uns das jetzt erstmal ad acta.
Ja, ich würde dem tatsächlich widersprechen und sagen, ich glaube auch nicht, dass das ständig publiziert werden müsste, aber wenn wir als Öffentlichkeit, und wir sind ja jetzt nicht die sozialen Medien, ne, wir sind ja der Übertragende, wir übertragen diese Spiele, wir arbeiten als Basketballjournalisten. Wenn wir wirklich wissen würden, was intern in der Mannschaft besprochen wurde, was konkret besprochen wurde, vielleicht würde die Situation dann schon wieder anders aussehen. Aber ich habe halt das Gefühl, dass es, also mein Eindruck ist, dass dieses Thema vor sich hingetreten wird mit der Hoffnung, dass es irgendwann vergessen wird. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Kommen wir noch über das, also ganz kurz von mir das allerletzte Statement. Ich kommentiere das Spiel ja heute gegen Mexiko. Ja, also aus meiner Sicht darf er nicht mitspielen. Er hätte von vornherein nicht in den Kader gedurft. Und er hätte von mir aus auch sagen können, was er will. Ich hätte ihn nicht mitgenommen. Fertig, aus. Aber das ist meine Meinung und es ist so gelaufen, wie es ist. Wir wollen ja alle, dass wir bei Olympia tatsächlich auch erfolgreich sind. Übrigens, interessante Geschichte. Der DOSB hat ja gesagt, alle deutschen Sportler fahren geimpft nach Tokio. Da viel Spaß noch mit Yoshi, glaube ich. Aber gut, Dennis Schröder, Armin, bring uns doch da mal kurz auf den Stand. Er war in der Mannschaft, er wollte spielen und dann ging es um diese Versicherungssumme, die höher war als in den vergangenen Jahren, weil er jetzt Free Agent ist und sein Marktwert sozusagen noch einmal dramatisch angestiegen ist. Ist das so richtig?
Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir seit Wochen in Gesprächen und Verhandlungen mit Versicherungsagenturen sind und waren. Die Problematik ist wirklich diese Free-Agent-Geschichte, dass ein Spieler, der, sagen wir mal, keinen Vertrag hat, aber einen Vertrag in Aussicht hat, der sehr hoch ist und der momentan in dieser Pandemiezeit auch nicht absicherbar ist. Wir haben alles versucht, alle Agenturen, alle große Agenturen, NBA-Versicherungen, FIBA-Versicherungen, Leute, wo damals Dirk Nowitzki versichert wurde, alle Versicherungen haben in dieser Höhe abgewunken und es war nicht möglich, diese Summe abzusichern. Es war nicht die Problematik, dass wir die Prämien nicht zahlen konnten, sondern eher, dass die Versicherung nicht machbar war.
Ah, okay.
Und dann hat sich natürlich wir zusammen mit Dennis uns verständigt, dass es, sagen wir mal, auch für ihn natürlich wichtig ist, dass er nicht spielt, weil man weiß nie, was passiert.
Ja, Versicherungssumme im sechsstelligen Bereich ist irgendwo so, das ist, ne, war bei Nowitzki früher jedenfalls so.
Ja, also Dennis hat es ja mal klar kommuniziert, er will 100, 120 Millionen und die wird er wahrscheinlich auch bekommen und diese Versicherungssumme lässt sich momentan am normalen Markt nicht versichern.
Mhm. Okay, 100, 120 Millionen. Die 84 Millionen von den Lakers hat er abgelehnt. Manche sagen, er kriegt vielleicht doch nicht mehr, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, also ohne Dennis Schröder, das heißt, ihr habt, bevor Dennis bei der Mannschaft war, schon versucht, diese Versicherungsgeschichte durchzubekommen. Was heißt das dann auch da für die Zukunft? Ich meine, die Verträge in der NBA rund um Schröder, Kleber, Theis, die werden ja auch alle nicht billiger. Auch Theis erwartet einen großen Vertrag in diesem Sommer. Heißt das dann auch für die Zukunft, dass NBA-Spieler, sobald sie einen gewissen Vertrag haben, ein gewisses Einkommen haben, gar nicht mehr versichert werden können für ihre Auftritte in der Nationalmannschaft?
Nein, das ist nicht richtig, sondern Free Agent ist das Problem, dass die Spieler ja momentan keinen Vertrag haben, auch nicht abgesichert sind, dass sie den Vertrag bekommen, wenn sie sich verletzen. Also Spieler, die Verträge haben, ein Maxi Kleber hätte ja spielen können, wenn er nicht verletzt wäre. Bei Daniel Theis ist ja die Ähnlichkeit, dass er Free Agent ist. Und ich denke nicht, dass jedes Jahr Spieler Free Agent sind, sondern zum Beispiel Dennis wird einen 4-5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Daniel Theis wird einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Von dem her hoffe ich, dass wir da nicht noch mehr Baustellen haben. Aber die normalen NBA-Spieler, die unter Vertrag sind, die sind teilweise über die NBA-Versicherung und natürlich mit einer Zusatzversicherung von uns abgesichert. Mhm. Und das ist machbar.
Okay, also dann ist diese Free-Agent-Problematik in diesem Sommer, insbesondere bei Schröder und Theis, mit das Hauptproblem. Ja, irre Summen, die da im Raum stehen. Kann man nachvollziehen, dass die Spieler immer mehr natürlich Interesse haben, da auch in der NBA zu spielen. Gut, Armin, dann wollen wir dich entlassen Richtung Mannschaft. Also du bist in Split, das wollen wir noch dazu sagen. Du bist logischerweise da mit vor Ort. Dein letzter Eindruck, also das Ganze, wenn wir es jetzt nochmal rein sportlich runterbrechen, man muss 2 Spiele spielen, gegen Mexiko und gegen Russland. Dann kommt unter Umständen ein Halbfinale. Es gibt eine andere Dreiergruppe mit Kroatien, Tunesien und Brasilien. Auch dort werden sich 2 Teams durchsetzen. Man spielt dann über Kreuz. Sind am Ende die Kroaten die zu schlagende Mannschaft oder wie sind andere Teams zu bewerten, die Russen zum Beispiel noch als weiterer Gruppengegner?
Also grundsätzlich ist natürlich im eigenen Land Kroatien der Favorit. Aber natürlich ist Brasilien, Russland sind Top-Mannschaften. Bei uns ist die Konstellation, dass wir eigentlich eine sehr gute Ausgangslage haben. Wir spielen das erste Spiel gegen Mexiko. Muss man natürlich vorsichtig sein. Hat man ja noch das Déjà-vu gegen Dominikanische Republik in China damals. Aber hat dann einen Tag frei, kann sich ausruhen. Die Russen müssen spielen, 2 Spiele hintereinander. Und wir spielen dann gegen die Russen, also gegen die russische Mannschaft. Von dem her muss man sehen, ob man Erster oder Zweiter wird in der Gruppe. Und dann hat man eigentlich noch alle Chancen. Im Halbfinale, es ist ein ganz enges Turnier mit vielen Abwägbarkeiten, aber ich glaube, dass wir als Mannschaft sehr stark sind. Wir haben uns weiterentwickelt, die Mannschaften oder unter Mannschaft, viele Spieler haben viele Euroleague-Erfahrung, viel dazugelernt, ist stabiler, spielt als Mannschaft unglaublich geschlossen und ist schwer ausrechenbar, von dem her, dass wir keinen einzigen Superstar haben, glaube ich, dass das auf den Punkt sein kann, wo man unheimlich gut performt. Mhm.
Ja, Dennis Schröder ist auch nicht mit dabei, was sportlich gesehen zwar sicherlich zum einen ein Problem ist, weil beziehungsweise nicht ein Problem, aber natürlich ist er einer der besten Basketballer auf der Position auf der ganzen Welt. Andererseits hat er mit seiner Art natürlich auch immer wieder mal in der Nationalmannschaft für Probleme gesorgt, weil er das Spiel zu sehr an sich gerissen hat. Das haben wir jetzt in diesem Fall nicht. Wir schauen es uns an, Armin, und hoffen, dass ihr da gesund und erfolgreich aus der ganzen Sache rauskommt. Und wie immer das dann auch in den nächsten Tagen und Wochen ablaufen wird, es bleibt der einzig wahre Hallensport und wir wollen hoffen, dass die Mannschaft erfolgreich ist.
Ja, ich hoffe, dass wir auch gut uns präsentieren.
Alles klar. Danke, Armin. Gruß ans Team. Und
ja, danke.
Gute Zeit.
Ciao, ciao.
Ciao.
Du merkst, ich kann nicht streiten. Es ist die Sache, ja, ist die, Basti. Also, ich.
Ja, was soll man noch sagen?
Ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin ja selber Fan. Mhm. Und bin als Fan fassungslos, dass Yoshiko Saibu in dieser Mannschaft ist. Als Journalist und als Kommentator bin ich zum einen verpflichtet, das abzubilden, was da passiert. Das heißt also, wenn heute Nachmittag gegen Mexiko Yoshiko Saibu einen Korb macht, dann werde ich sagen, Yoshiko Saibu hat einen Korb gemacht. Der DBB sagt, es ist alles gesagt. Yoshiko Saibu sagt, es ist alles gesagt. Die Mannschaft akzeptiert es auch, dass er mitspielt. Das wäre jetzt noch das letzte Hintertürchen gewesen. Genau. Dass die anderen 11 sagen, okay, alle mal im Kreis. Wer ist dafür, dass Yoshi mitspielt? Arm hoch. Wer ist dagegen? Arm hoch. Das ist aber so nicht passiert. Der ist jetzt Teil dieses Teams. Er ist aus meiner Sicht zu Unrecht in diesem Team. Aber ich kann es ja jetzt auch nicht verhindern. Auch wenn ich seinen Namen nicht ausspreche, auch wenn ich das Spiel nicht kommentiere, dann habe ich einen persönlichen Protest gemacht. Aber am Ende des Tages weiß ich
auch nicht. Du könntest ja einfach jedes Mal, wenn er einen Korb macht, sagen, ja, der hat jetzt gerade einen Korb gemacht, aber ich glaube nicht an Körbe von Yoshiko Saibu. Also die sind nicht echt.
Das Schlimme ist, dass es mir mit Verschwörungstheoretikern, dass ich am Anfang noch gedacht habe, man kann ja irgendwie vielleicht, wenn sie die ganzen Argumente, man kann mit ihnen diskutieren, kann man nicht. Das heißt, Menschen, die wirklich an Verschwörungstheorien glauben, und mein Problem ist, dass es ja immer mehr Menschen wohl sind, und wenn ich mir die Zahlen aus den USA anschaue von irgendwelchen Befragungen, das ist ja Wahnsinn, 20-25% glauben an solche Geschichten.
Ja, das wird auch immer mehr werden. Das ist, wenn man das jetzt an einer historischen politologischen Abhandlung sehen würde, verlaufen bestimmte politische Systeme immer in Wellen. Ja. Es gibt so eine Wellenbewegung.
Das große Problem, was ich da noch mit habe, mit diesen Verschwörungstheorien, ist ja gar nicht mal, manchmal kann ich auch drüber lachen, über Pizzagate. Und das Problem ist, dass Menschen, die an verschiedene Theorien glauben, kein Vertrauen mehr in die normale Berichterstattung haben. Das heißt, also, ja, ich habe eine massive Allergie gegen das Wort Lügenpresse. Ich finde das eine grauenvoll und super traurig, ja, ja, zu sagen, dass wir die Medien oder die Medien, der Spiegel, die Bild, die FAZ, die Süddeutsche, die Tagesschau, dass das alles gesteuerter Staatsfunk ist. Das finde ich jetzt grauenvoll.
Hast du jetzt ein paar Publikationen mit reingeworfen, wo wir nochmal debattieren können, vielleicht off-air, aber ich glaube, wir kommen da ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, Wir sind beide leider keine Investigativjournalisten. Ich persönlich fühle mich nicht schlau genug, um all diese Themen in der Tiefe zu behandeln, in der sie behandelt gehören. Ich habe jetzt gerade eben in diesem Interview mein Bestes versucht. Ich glaube, die Antworten beziehungsweise die Nicht-Antworten sprechen für sich. Ich weiß nicht, was ich noch mehr tun kann. Das ist für mich eine ganz große Taubheit, die, und mein ursprünglich benutzter Begriff der Arroganz verdeutlicht sich jetzt noch einmal mehr. Ich habe das Gefühl, dass man Leute, die sich für dieses Thema interessieren und Nachfragen zu diesem Thema stellen, abwiegelt mit, ja, haben wir ja schon gesagt. Und dann fragt man nach, ja, was habt ihr denn gesagt? Ja, haben wir doch schon gesagt, was wir gesagt haben. Ja, gar nichts, es ist nichts passiert. Das Problem ist nicht, dass es Verschwörungstheoretiker gibt, das haben wir auch schon besprochen. Das Problem ist nicht, dass es Leute mit anderen Meinungen gibt. Das Problem ist, dass da jemand in einer repräsentativen Rolle auftritt, der sich mit Leuten gemein tut, die keinen demokratischen Status unserer Gesellschaft dulden oder als die Variante sehen, in der wir leben sollten. Wie gesagt, wenn das keine Person des öffentlichen Lebens wäre, sondern jemand, der an der Fleischwursttheke arbeitet oder von mir aus auch in einem Großraumbüro als Abteilungsleiter, wobei da wird's schon wieder, müsste man debattieren, aber dann hätte das nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich kann das auch aus meiner eigenen, ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Leute, mit denen ich früher in der Schule befreundet war, die irgendwann in diese Nazi-Ecken, in diese Verschwörungsecken abrutschen, die bauen sich genau an solchen Leuten wie Yoshiko Saibu auf. Weil das Ganze legitimiert. Das sind die Leute, die dann als Vorbilder genommen werden. Wenn der das sagt und bei der deutschen Nationalmannschaft spielt, dann kann das ja gar nicht so falsch sein. Naja, die Frage ist halt, in alles, was du in deinem Leben machst, hat gewisse Konsequenzen, ne? Du darfst als erwachsener Mensch auch essen und rauchen, so viel du willst. Wirst du, wenn du 14 Mal am Tag kiffst, einen ordentlichen Job halten können? Wahrscheinlich nicht. Aber es hält dich niemand davon ab. Das ist eine freie Entscheidung.
Freie Entscheidung, freies Land.
Genau, genauso wie es deine freie Entscheidung ist, an diesen Demos teilzunehmen. Und es geht, wie gesagt, nicht mal um die Teilnahme an den Demos. Es geht darum, da auf die Bühne gegangen zu sein. Und es hat auch nichts zu tun mit, ich habe eine falsche Wortwahl gewählt oder mich überspitzt formuliert, wie Yoshiko Saibu das in diesem Video formuliert hat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Keiner hat eine überspitzte Formulierung kritisiert. Niemand. Es geht um diese Tat. Es geht um das Handeln. Das ist ja auch immer so eine Sache. Diese Täter-Opfer-Umkehr, die da immer stattfindet. Ja, ich habe ja nichts falsch gemacht. Es tut mir nur leid, dass ihr das falsch verstanden habt, was ich meinte. Ich habe das ja ganz an... Wir wissen, was du gemeint hast, Dude. Du bist nicht Machiavelli. Wir können schon so weit folgen. Wir verstehen das schon. Du hast Scheiße gebaut, vielleicht bereust du es auch. Du hast es nicht gezeigt, dass du es bereust. Null. Auch in diesem DPA-Interview sagt er zur Frage, distanzieren Sie sich denn von diesen Demos? Sagt er, nee, kann ich mich nicht von distanzieren, weil da waren ja so viele tolle Leute, die da mitdemonstriert haben. Ja, wie viel mehr muss man wissen? Wie viel mehr muss man hören? Wenn dann die Aussage vom DBB ist, da ist alles gesagt, ja gut, dann ist halt wirklich alles gesagt. Aber dann muss auch jeder seine Konsequenzen draus ziehen.
Ja, Basti, Karim Jallo geht nach Ulm.
Noch über positive Dinge sprechen.
Ja, Transfergeschichten. Jallo bleibt in der BBL.
Ja, aber da hast du nicht gehört, dass der DBB keine anderen Spieler zur Verfügung hatte. Karim Jallo zum Beispiel, den hatten sie offenbar nicht zur Verfügung.
Ja, wir können jetzt über das Thema Ballhändler noch sprechen. Ne?
Also, ja, aber ich meine halt, also auch... Auch das ist so ein Thema, wo man mal sich mit einem Blick auf realgm.com nach deutschen Spielern in Europa umschauen kann und man sagen kann, ja, weiß ich nicht, ob wir da wirklich keine Alternativen hatten. Aber okay, sei geschenkt. Ja, das ist eine coole Verpflichtung. Ulm scheint einen guten Kader zusammenzustellen wieder. Auch Herkenhoff.
Das Projekt in Braunschweig scheint beendet zu sein nach einem Jahr.
Ja, das steht ein großer Umbruch bevor. Es ist alles für mich noch ein bisschen so. Ich muss auch ganz ehrlich sein. Ich habe jetzt diese ganzen Wechsel in der BBL die letzte Woche nicht so eng verfolgt, weil es bei mir in der Familie Probleme gab. Das kommt dann auch noch mit dazu. Das Einzige, was ich tatsächlich noch ich bin jetzt nicht vollkommen informiert über alles, was passiert ist. Das wird in den nächsten paar Tagen passieren, dass ich da wieder up to speed bin.
Ja, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit, bis es in der Liga losgeht. Tatsächlich glaube ich auch mittlerweile nicht mehr an ausverkaufte Hallen. Das scheint es nicht zu geben, auch nicht in 3 Monaten. Wenn ich mir die aktuelle Entwicklung anschaue und wie mit Stadien umgegangen wird und mit Delta-Varianten und sowas. Also
in Ungarn scheint alles okay zu sein und auch im Wembley-Stadion heute scheint alles gut zu sein. Also ich weiß nicht.
Ich glaube in Wembley 45 wollen sie reinlassen, oder? Mhm. 45.000. Mhm. Ja, auch da nur schwierige Themen, wohin man schaut, Basti. Das ist ja Wahnsinn.
Sportverbände abschaffen, sage ich. Alle Sportverbände abschaffen.
Sportverbände
abschaffen. Die UEFA, abschaffen. DFB, DBB, ist alles das Gleiche. Ist wirklich alles das Gleiche.
Es gibt ja tatsächlich auch beim DOSB massive Probleme. Beim
Deutschen Olympischen Sportbund. Ist ein Sportverband. Natürlich.
Der DFB hat sich ja auch in den letzten Monaten nicht gerade perfekt nach außen dargestellt. Also IOC brauchen wir gar nicht von zu reden.
Ja. Ja, also du kannst FIFA. Jetzt alle möglichen Kombinationen an Buchstaben sagen. Ich sag dir, du findest keinen einzigen Verband, der unproblematisch ist. Keinen.
Ja, woran liegt das denn eigentlich?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber es gibt gute Bücher, die zu diesem Thema geschrieben worden sind. Viele gute Bücher sogar. Also zu allen möglichen Verbänden auch. Ich meine, die Verfehlungen der FIFA sind ja schon hinreichend und lang dokumentiert. Also jeder, der Jens Weinreichs Zeug gelesen hat über die letzten paar Jahre, über FIFA und auch DOSB und IOC, da stellen sich einem wirklich die Nackenhaare auf. Das Problem ist, dass im Gegensatz zu, okay, ich mach die Kiste der Pandora kurz auf, du musst sie dann rechtzeitig wieder verschließen, ja, bevor ich hier jetzt auf einen einstündigen Vortrag gehe. Großkonzerne allgemein sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie moralische Standards heben in der Gesellschaft. Was bei Sportverbänden noch dazu kommt zu dem enormen Geldfluss, ist, dass das Produkt vollkommen unabhängig ist von dem, was da passiert. Also wenn jetzt bei Apple rauskommt, dass die ihre Mitarbeiter ausbeuten, dann wird Apple zumindest zu einem gewissen Teil von manchen Leuten boykottiert. Das hält Apple jetzt nicht auf, Riesenfirma, wissen wir alle. Beim Fußball oder bei Sportarten generell ist das Produkt so weit getrennt von denjenigen, die im Hintergrund tatsächlich damit abkassieren, dass das in deiner Assoziation gar nicht zueinander gebracht werden kann. Ne? Also wenn du jetzt dir überlegst, soll ich mir jetzt wirklich meinen Lieblingsspieler Thomas Müller nie wieder anschauen, weil der FC Bayern und der DFB jetzt nicht unbedingt astreine Vereine sind, dann wirst du oft zu dem Schluss kommen, ja, aber das ist halt, der kann ja der Spieler nichts dafür. Und das Vorschieben von diesem Sport als Produkt, um dahinter düstere Machenschaften abzuziehen, ist halt nochmal eine ganz andere Form von einer Wand, die man vor sich stellen kann, als wenn man nur sagt, ja, wir verkaufen hier Handys. Weil Handys haben zwar auch mittlerweile in unserer Gesellschaft, vielleicht sind Handys das falsche Beispiel, wenn man sagt, wir verkaufen Mixer. Ne, eine Mixerfirma. Kaum Leute verbinden eine emotionale Reaktion mit einem Mixer. Bei Apple ist es ja tatsächlich so, dass du da Emotionalität damit verbindest. Aber wenn eine Mixerfirma jetzt vermehrt damit auffallen würde, dass da immer wieder große Dinge schieflaufen, dann würden irgendwann die Leute sagen, ja, vielleicht kaufen wir von der Mixerfirma keine Mixer mehr. Aber beim Sport ist das Produkt immer so unabhängig von dem, was dahinter passiert, dass man als Verband im Prinzip mit allem durchkommt, was man machen möchte.
Also du weißt schon, dass dieser Podcast auch über eine Zeit lang von der Emotionalität zum Produkt des Airfryers getrieben und getragen wurde. Ne?
Also. Ja, immer noch, würde ich sagen. Also das ist das Flaggschiff dieses Podcasts schlechthin.
Ja. Ja, also sehr interessant natürlich. Also du hast völlig recht. Die Verbände können im Grunde, ich will nicht sagen machen, was sie wollen, aber führen ein gewisses Eigenleben, weil sie so stark getrennt sind von dem Sport, der eigentlich da drüber steht. Ja, gibt's noch irgendwas Positives, wie wir ja aus der Nummer rauskommen heute, Basti?
Ich glaube, wir müssen
auch wieder schlecht. Also die Sonne war ja da, aber sie geht.
Wenn du mich fragst, was wir rausschneiden müssen heute, sage ich den ganzen Podcast, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, ich werde nie wieder für irgendwen arbeiten, nach dem, was ich jetzt gerade hier alles losgelassen habe.
Nein, im Gegenteil, vielleicht wirst du von Jens Weinreich angestellt und arbeitest mit ihm zusammen.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Paul George hatte ein gutes Spiel gestern Nacht.
Ja, die Clippers haben auf 2-3 verkürzt. Auch das.
Das ist doch was, oder? Das ist doch toll.
Aber sie werden die Serie trotzdem verlieren. Mann.
Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, ich glaube schon. Aber die Clippers sind ja jetzt schon mehr als einmal zurückgekommen von solchen Rückständen.
Ja. Alles klar, Basti, wir machen das so. Wir haben tatsächlich in dem Moment jetzt hier, steht bei mir gleich eine 60-Minuten-Uhrzeit auf dem Mischpult. Und beginnen jetzt mit unseren sportlichen Vorbereitungen auf die Olympia-Qualifikation. Also um ehrlich zu sein, habe ich die schon abgeschlossen, weil das Spiel beginnt ja gleich. Aber du beginnst mit der sportlichen Vorbereitung.
Ja.
Um dich wieder einzugrooven, wieder reinzukommen ins Basketballboot, um wieder Teil der Familie zu sein.
Teil der Familie. Ja, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass ich Teil einer Familie bin, deren Teil ich nicht sein will. Also, ich kenn mich aus.
Die Sache mit dem Gartenhäuschen müssen wir nochmal aufarbeiten.
Okay.
Okay, alles klar. Basti, ein wichtige Sache, über die wir gesprochen haben, eine komplizierte Sache, über die wir gesprochen haben, eine scheinbar noch lange nicht beendete Sache, über die wir gesprochen haben.
Das wird nicht mehr weggehen. Also da können jetzt die Leute vom DBB noch so oft sagen, ja, das ist doch jetzt erledigt. Es wird nicht mehr weggehen. Das bleibt.
Wird nicht mehr weggehen. Ja, der Vorgang ist zu seltsam, als dass man ihn einfach beiseite schieben könnte, um ehrlich zu sein. Ich denke immer darüber nach, was passiert wäre, wenn das beim Fußball passiert wäre.
Ja.
Also da würde das Land würde Kopf stehen.
Ja.
Attila Hildmann wird Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft oder was weiß ich halt, das ist jetzt sehr drastisch formuliert, aber ein Querdenker würde dort im Kader stehen. Also es würde nicht passieren. Der Druck wäre viel, 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 viel zu groß auf den DFB, auf Jogi Löw oder auf das Team.
Yes.
Gut, Basti, ich wünsche eine gute Zeit.
Uff, ich dir auch.
Am kommenden Dienstag werden wir den Deckel nochmal drauf machen oder nicht? Sagt euch gleich das Licht. Würde ich sagen, das entscheiden wir im Laufe dieser Woche, wie sich alles so verhält und wie die Situation am kommenden Dienstag aussieht. Am Wochenende wird dann also wir haben heute ein Spiel am Dienstag, am Donnerstag gegen Russland und am Wochenende sind Halbfinale und Finale. Das Ganze ist live bei Magenta Sport zu sehen und wir werden da sportlich in jedem Fall sauber drüber berichten. Nur der Sieger dieses Turniers kommt nach Tokio, also eine Mannschaft von den sechs, die antreten. Um ehrlich zu sein, Kroatien oder Deutschland wären meiner Ansicht nach die beiden Mannschaften, über die man da spricht. Es gibt vier von diesen Turnieren, parallel eben auch noch in anderen Städten. Und die Gruppenauslosung für Tokio, die steht ja schon. Das ist alles schon geklärt. Es fehlen halt da noch diese vier Spots für ein sehr kleines Turnier. Also Olympia sind ja immer nur 12 Mannschaften. Hm. Aber natürlich ein sehr prestigeträchtiges Turnier, logischerweise.
Jo.
Dann bis nächste Woche. Oder bis wann auch immer, Basti.
Bis dann. Ciao, ciao.
Gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.